Ich bin dankbar, dass ich Michail kennengelernt habe, den Epileptiker, der Stimmen zu hören glaubt. Auf der Suche nach meiner Frau bin ich ihm begegnet und habe schließlich eingesehen, dass ich zu einem blassen Abglanz meiner selbst geworden war. Ist Esther immer noch wichtig? Ich denke schon. Ihre Liebe hat in einem bestimmten Augenblick mein Leben verändert und verändert mich jetzt. Meine Geschichte war alt, immer schwerer zu tragen, zu ernst geworden, als dass ich mir noch erlaubte, Risiken einzugehen, wie das, einen vereisten Brunnen zu überqueren, mit Gott zu wetten, ein Zeichen zu erzwingen. Erneutes Knacken? Ein Riss tut sich auf, dennoch weiß ich, dass ich es schaffen werde, denn ich bin leicht, federleicht. Ich könnte sogar auf einer Wolke gehen und würde nicht auf die Erde hinabstürzen. Ich trage jetzt nicht mehr das Gewicht des Ruhmes, all dessen, was man uns immer erzählt, was man uns immer vorschreibt. Ich bin durchlässig, lasse die Sonnenstrahlen meinen Körper durchdringen und meine Seele erleuchten. Ich begreife, dass es in mir noch viele dunkle Bereiche gibt, aber sie werden ganz allmählich, beharrlich und mutig gereinigt werden. Noch ein Schritt, und mir fällt der Briefumschlag auf meinem Tisch in Paris ein. Bald schon werde ich ihn öffnen, und anstatt auf unsicherem Eis zu gehen, werde ich den Weg einschlagen, der mich zu Esther führen wird. Ich gehe nicht mehr zu ihr, weil ich sie an meiner Seite haben möchte. Sie ist frei, dort zu bleiben, wo sie jetzt ist. Nicht mehr, weil ich Tag und Nacht von meinem Sahir träume. Die zerstörerische Liebesbesessenheit scheint verschwunden zu sein. Und auch nicht mehr, weil die gemeinsame Vergangenheit Gewohnheit ist und ich sie nicht aufgeben will. Noch ein Schritt, erneutes Knacken, doch der rettende Brunnenrand ist nah. Ich werde den Umschlag öffnen und zu ihr gehen. Denn wie Michail sagt, diese Geschichte muss ein Ende haben. Ich werde nicht mehr das Gefühl haben, dass sie ihr etwas schulde. Ich werde nicht glauben, dass ich sie brauche, nur weil sie fähig ist, mich zu verstehen oder weil ich mich an sie gewöhnt habe, weil sie meine Fehler, meine Vorzüge kennt. All das wird nicht mehr da sein. Bleiben wird die Liebe, die den Himmel, die Gestirne, die Menschen, die Blumen, die Insekten bewegt und alle dazu bringt, über das gefährliche Eis zu gehen. Die Liebe, die uns mit Freude und Angst erfüllt, allem einen Sinn verleiht. Ich berühre den steinernen Brunnenrand. Eine Hand streckt sich mir entgegen, ich halte sie fest. Marie hilft mir, das Gleichgewicht zu halten und hinunterzusteigen. Ich bin stolz auf dich. Ich hätte das nie gemacht. Ich glaube, ich hätte es vor kurzem auch nicht getan. Ich muss einen Text für eine Zeitschrift schreiben, der ich einen Gefallen schulde. Ich habe Hunderte, Tausende von Ideen, aber ich weiß nicht, für welche ich mich entscheiden soll. Vor diesem Dilemma stehe ich nicht zum ersten Mal, aber jetzt habe ich das Gefühl, schon alles Wichtige gesagt zu haben. Ich kehre an den Tisch zurück. Michails Umschlag liegt geöffnet da. Ich weiß jetzt, wo Esther sich befindet. Als nächstes muss ich herausbekommen, wie man dorthin kommt. Ich rufe Michail an, erzähle ihm die Geschichte vom Brunnen. Er findet sie wunderbar. Ich frage ihn, was er heute Abend vorhat. Er sagt mir, er werde mit Lucretia, seiner Freundin, ausgehen. Ob ich sie beide zum Abendessen einladen dürfe? Er lehnt ab. Heute nicht, aber nächste Woche könnten wir, falls ich Lust hätte, mit seinen Freunden ausgehen. Ich sage ihm, nächste Woche stehe ein Vortrag in den USA an. Es eilt ja nicht, meint er beruhigend. Dann warten wir eben 2 Wochen. Sie werden eine Stimme gehört haben, die Sie aufgefordert hat, über das Eis zu gehen, sagt er. Nein, ich habe keine Stimme gehört. Aber warum haben Sie es dann getan? Weil ich das Gefühl hatte, es tun zu müssen. Nun, das ist eine andere Art, die Stimme zu hören. Ich habe mit Gott gewettet. Wenn es mir gelingen sollte, das Eis zu überqueren, würde das ein Zeichen dafür sein, dass ich bereit bin. Ich denke, ich bin bereit. Dann hat Ihnen die Stimme das Zeichen gegeben, das Sie brauchten. Ich will mit ihm jetzt nicht diskutieren. Ich möchte nur ganz praktische Dinge erfahren. Beispielsweise, wo man ein Auto mieten kann, wie lange die Reise dauert, wie man das Haus findet. Denn außer der Landkarte habe ich nur wenige, sehr ungenaue Angaben. Wir verabreden uns. Michail bittet mich, so diskret wie möglich gekleidet zu sein. Der Stamm werde durch Paris pilgern. Ich frage, was der Stamm sei. Das sind die Leute, die mit mir im Restaurant arbeiten, antwortet er, ohne das näher auszuführen. Und die Kolumne für die Zeitung? Ich kehre an den Tisch zurück, bin mit den Gedanken bei dem, was ich schreiben werde, als mein Blick wieder auf den geöffneten Umschlag fällt. Letztlich hat mich nicht überrascht, was ich darin gefunden habe. Im Grunde hatte ich nach den Treffen mit Michail nichts anderes erwartet. Esther ist in der Steppe, in einem kleinen Dorf in Zentralasien, genauer gesagt in einem Dorf in Kasachstan. Ich habe es jetzt nicht mehr eilig. Ich gehe weiter immer wieder meine Geschichte durch, fühle mich geradezu getrieben, sie Marie in allen Einzelheiten zu erzählen. Marie hat sich entschlossen, das Gleiche zu tun, und es scheint ihr gut zu tun. Sie wirkt sicherer, überhaupt nicht kleinmütig. Ich weiß nicht, warum ich Esther unbedingt finden will. Da meine Liebe zu Marie jetzt mein Leben erleuchtet, mich neue Dinge lehrt, und dabei könnte ich es belassen. Aber ich habe Michails Rat beherzigt. Die Geschichte muss zu Ende gebracht werden und entschließe mich zu fahren. Die Zeitungskolumne. Ich darf die Gefälligkeitsbank nicht verärgern, muss 3 Seiten schicken über, man stelle sich vor, die Probleme zwischen Mann und Frau, ausgerechnet ich. Aber die Verleger sind der Meinung, der Autor von Zerreißen hat seine Zeit, Zunähen hat seine Zeit, müsse sich gut in Seelendingen auskennen. Ich versuche, ins Internet zu gehen, doch das klappt nicht. Seit ich das Modem zertrampelt habe, hat es nicht mehr funktioniert. Ich suche im Regal nach einem Buch, das nichts mit den Beziehungen zwischen Mann und Frau zu tun hat. Magische Praktiken im Norden Mexikos. Ich muss mein Gehirn lüften, mich entspannen, denn meine verzweifelte Suche wird mir nicht helfen, die Kolumne zu schreiben. Ich blättere in dem Buch und finde dort etwas Überraschendes. Der Resignationspunkt. Es gibt immer ein Ereignis in unserem Leben, das dafür verantwortlich ist, dass wir aufgehört haben, weiter voranzuschreiten. Ein Trauma, eine besonders bittere Niederlage, eine Enttäuschung in der Liebe, sogar ein Sieg, den wir nicht recht verstehen, führen am Ende dazu, dass wir kleinmütig werden und stehen bleiben. Der mexikanische Brujo oder Schamane muss sich während der Zeit, in der er seine okkulten Kräfte entwickelt, sein Leben noch einmal ansehen und herausfinden, wo dieser Resignationspunkt liegt. Der Resignationspunkt. Das passte zu meiner Erfahrung beim Erlernen des Bogenschießens, des einzigen Sports, der mich je angezogen hat. Der Kyudo-Meister sagt, kein einziger Schuss könne je wiederholt werden. Es bringe daher nichts, aus richtig gemachtem und aus Fehlern lernen zu wollen. Wichtig sei die hundertfache, tausendfache Wiederholung, bis wir uns von dem Gedanken befreien, das Ziel treffen zu wollen und selber zu Pfeil, Bogen und Ziel werden. In diesem Augenblick führt die Energie, mein Kyudo-Meister benutzt nie das Wort Gott, unsere Bewegungen, und wir fangen an, den Pfeil nicht dann abzuschießen, wenn wir es für richtig halten, sondern wenn es meint, der Augenblick sei gekommen.